Und wenn wir es hinbekommen, die Produkte oder die Blüte, sag ich mal, weil es einfacher vergleichbar ist, zu dem gleichen Preis oder einem ähnlichen Preis in diesen Dispensaries hier in Deutschland abgeben zu dürfen, dann wird das gigantisch. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was für ein unglaubliches Volumen da dann über den Ladentresen gehen wird.
Hallo meine Freunde, hier spricht euer Host Misha und willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Nummer 1 Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Heute bei mir zu Gast ist Lars Müller. Tatsächlich schon zum zweiten Mal, denn Lars war 2019 einer der ersten Gäste hier, damals noch CEO von Solid Mind, seinem eigenen Startup, heute mittlerweile nicht nur CEO von Solid Mind, sondern CEO von Synbiotic, der größten öffentlichen Cannabis-Gruppe, in die auch investiert werden kann. Also eine Public Trade Company, unter anderem auch mitfinanziert von Christian Angemeyer. Und deswegen sprechen wir heute über das absolute Expertengebiet von Lars, nämlich Cannabis. Nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch recreational passiert ja aktuell gerade sehr viel. Besonders auch, weil Cannabis ja auch zum Ende letzten Jahres in Deutschland im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Was das jetzt aber genau heißt und wann Cannabis denn in Deutschland wirklich auch frei verfügbar sein wird für den Mainstream-User und wie das auch funktionieren könnte, darüber sprechen wir heute unter anderem mit Lars Müller. Zusätzlich sprechen wir auch über Synbiotic, über die drei Verticals, die dafür sorgen, dass die Gruppe eben auch untereinander extrem von den verschiedenen Unternehmen profitieren kann. Das heißt Forschung, Entwicklung, Produktion und natürlich auch das Thema Marketing, Direct-to-Consumer. Auch sprechen wir über den ganzen Boom in Kanada, wie man den eben auch so ein bisschen nutzen kann, um heute die Trends in Deutschland auch schon abzeichnen und vorhersehen zu können. Und zum Ende gehen wir tatsächlich auch nochmal in das Thema NFTs rein, weil Lars dort auch schon seit Jahren im Crypto-Game sehr tief dabei ist. Nicht einer, der einfach nur oberflächlich sich mit dem Thema auskennt, sondern da wirklich auch schon sehr viele interessante Sachen gemacht hat, sich auch mit der Technologie auseinandergesetzt hat und entsprechend auch versteht, was die verschiedenen Use Cases dieser Coins und Tokens sind. Und da ist das Thema NFT auf jeden Fall auch ein super spannendes Thema, was heute auch zum Ende des Podcasts noch mal ein bisschen genauer besprochen wird. Sehr spannendes Gespräch und jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit Lars Müller. Meine Freunde, willkommen zurück hier auf dem Chainless Life Podcast. Ich habe hier Mittag und bei Lars ist es jetzt gerade 6 Uhr morgens. Lars, du bist heute wann aufgestanden nochmal?
Um 4.20 Uhr, mein Lieber. Extra für dich.
Wirklich?
Nein.
Glaube ich dir nicht. Seit unserem letzten Podcast 2019 ist ja wirklich viel passiert. Und außerdem kenne ich wahrscheinlich viele neue Zuhörer noch nicht oder vielleicht noch nicht so ganz. Deswegen kurz die Frage, Lars, wer bist du?
Lars, wer bist du? Das ist eine schöne Frage. Kurz zusammengefasst, ich bin der liebe Lars, noch 31 Jahre jung, wohne hier im schönen Wangen im Allgäu in der Nähe vom Bodensee, 24.000 Einwohner Stadt und bin seit ich 14, 15 bin unternehmerisch in dieser Welt tätig, angefangen irgendwie als DJ, viele Events geschmissen, dann in die Softwarebranche abgetaucht, da eine kleine Agentur für große Kunden aufgebaut, so rum. Und bin seit 7 Jahren tatsächlich jetzt in der Nahrungsergänzungsmittelbranche aktiv und mache heute sehr, sehr viel mit Cannabis.
Vielleicht nochmal so für dich als Reflexionsaufgabe jetzt. Ich finde das immer spannend, das nochmal so aus dir zu hören, weil ja auch wirklich viel passiert ist die letzten 3 Jahre. Wie würdest du es in deinen eigenen Worten wiedergeben, so als kleines Overview? Was ist die letzten 3 Jahre so passiert seit unserem letzten Gespräch?
Wow, ich glaube, mit die krasseste Entwicklung und Transformation des Lars Müller, der hier vor dir sitzt, steht. Ja, also wenn ich so reflektiere, ich arbeite ja selber auch viel mit Coaches und da reflektieren wir teilweise auch auf einer wöchentlichen Basis und es ist einfach unglaublich, ja, was da an Acceleration passiert ist auf allen möglichen Ebenen, ja, auf persönlicher Ebene, privater Ebene, aber eben auch unternehmerischer Ebene. Das hat sich jetzt alles so e-funktionsmäßig nach hinten gestackt und wurde immer krasser und stabiler. Und genau, das ist so die Kurzzusammenfassung.
Ja, also es ist auch für mich von außen sehr beachtlich zu sehen, welche extremen Sprünge du gemacht hast. Also letztes Mal haben wir gesprochen, da habe ich dich noch so aus dieser Zeit gekannt, aus dem Online-Marketing-Business, wo wir, glaube ich, alle irgendwo mal groß geworden sind. Du warst da aber schon mit Solid Might unterwegs und dann kam Hempamed und jetzt bist du CEO von Synbiotic, einer Public Company. Wie kam es dazu, Lars?
Genau, wir haben 2018, also kurze Backstory, ich wollte schon immer was im Cannabis-Space machen, weil ich ja selber 2017 auch mal zumindest kurz die Chance hatte, Medical Cannabis Patient hier zu werden in Deutschland für meine Leiden. Und ich fand Cannabis da einfach immer schon cool, auch als Pflanze, und habe mich da auch viel damit beschäftigt, auch im Studium schon und Co. Da die ersten Versuche gestartet, ja, in diverse Richtungen, und fand es einfach extrem spannend, wollte schon immer unternehmerisch was auch in dieser Branche machen. Ja, eine Pflanze, die so powerful ist, ja, die so viele Elemente hat, die Menschen ja zu einem besseren Leben verhelfen können. Und das hat mich dazu geführt, dass ich, als ich traveln war, ich war ja mal 2,5 Jahre reisen, weil wir ja von Stunde Null schon an Remote arbeiten. Und habe dann in Bali mit jemandem zusammengewohnt in Canggu, und der kam dann um die Ecke und sagt: Lars, ich habe hier irgendwie so eine CBD-Brand, ja, die will jemand verkaufen, Hempamed. Kleiner Shop, ein Produkt, brutal schlechte Landingpages, irgendwie 10.000 Umsatz oder so im Monat. Und das war dann meine Chance. Ja, die habe ich dann ergriffen mit meinen damaligen Investoren, die paar hunderttausend, die Brand gekostet hat, denen kurzerhand aus den Rippen geleiert und dann das Ding gekauft. Und in den letzten, ja, 2,5 Jahren zu einer der größten Online-CBD-Brands hier in Deutschland ausgebaut. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ja jetzt vor 1,5 Jahren ungefähr der Christian Angermeier auf mich zukam und hat gesagt: Hey Lars, du scheinst einen ganz guten Job zu machen. Ich habe hier irgendwie eine leere börsengelistete Hülle, die den Namen Symbiotic trägt. Und ich habe irgendwie Bock, in diesem Cannabinoid-Space in Europa noch was aufzubauen. Ob ich nicht Lust hätte, meine Company da voll rein zu verkaufen, gegen Aktien, also sprich die erste Company der Symbiotic zu sein, somit auch einer der größeren Shareholder der Symbiotic zu sein und eben dann auch den Posten des CEOs einzunehmen, um das Ding europaweit auszubauen. Und das ist neben ein, zwei anderen Kleinigkeiten so mein Main-Job jetzt in den letzten 1,5 Jahren gewesen. Und jetzt stehen wir heute da mit 13 Unternehmen in der Gruppe. Ich habe in den letzten 14 Monaten 13 Unternehmen eingebracht, viel PR gemacht, Börsenthemen mit aufgebaut, ja, alles fast alleine, zusammen mit dem Support von meinem Verwaltungsrat natürlich. Aber das war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Reise, die letzten 1,5 Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Was mich da ganz persönlich interessieren würde, Lars, ist, wie du mit diesem Abnabelungsprozess vielleicht auch umgegangen bist von alten Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, was ist heute mit Solid Mind oder was ist im Allgemeinen so mit anderen Sachen, denen du jetzt vielleicht nicht mehr deine volle Aufmerksamkeit schenken kannst. War das für dich persönlich eine schwere Entscheidung oder warst du da so Business first, Purpose first und hast das sehr pragmatisch entschieden?
Super Frage, weil das ein Riesenthema ist, was gerade auf meinem Tisch liegt. Ja, weil ich zum einen eben einige Companies oder viele Companies habe, in die ich oder mit denen ich von der Seite des Investors oder des Business Angels arbeiten kann. Das heißt, sehr, sehr macro, sehr, sehr strategisch. Ich bin gar nicht in der Operative involviert, sondern wir sind investiert und ich versuche das Team als Mentor oder, sag ich mal, Angel, ja, um es zusammenzufassen, weil es immer irgendwie Cash, Network und eben auch Begleitung ist für mich, die eben nach vorne zu treiben. Was mir unglaublich viel Spaß macht, wo ich auch meine Berufung langfristig drin sehe, weil es einfach einen großen Hebel hat. Auf der anderen Seite habe ich die Solid Mind Group mit jetzt über 60 Leuten, die ich alleine aufgebaut habe oder gestartet habe zumindest, wo mittlerweile ja viele Leute, viele Freunde und auch andere tolle Talente drin arbeiten. Und da ist es schwieriger, weil ich da noch als CEO sitze, als Geschäftsführer da sitze, trotzdem jede Ecke des Unternehmens kenne, aber eigentlich auch von der Sicht des Investors eigentlich rangehen müsste. Das heißt, da entsteht oder sind wir gerade voll in diesem Abnabelungsprozess, den du sehr schön formuliert hast, drin. Das heißt, wir haben ein Management-Team etabliert seit einem Jahr, die jetzt sukzessive oder fast vollständig schon die Company selber führen. Ja, ich habe da nicht mehr so viel operativ zu tun, aber vor allem ist das Spannende die mentale Seite, ja, also sich mental davon zu trennen. Also eigentlich müsste ich meinen CEO-Posten, ich müsste quasi kündigen als CEO, jemand anderen als CEO einstellen, um mich da voll trennen zu können, was aber in diesem ganzen Cannabis- oder CBD-Game nicht so schwierig ist, nicht so einfach ist, weil du halt viel rechtliche Themen hast und die ich gerne noch auf meinen Schultern trage. Aber das ist ein Prozess und das wird kommen. Aber sehr gute Frage.
Ja, also es ist einfach so spannend, weil ich weiß, was das heißt, ein Baby. Es ist ja ein Kind von dir sozusagen, das du geboren hast und da kommt so viel mit. Und das ist sehr schön, wie du das beschrieben hast und dass du da eben trotzdem auch deine Verantwortung siehst. Wo ich jetzt gerne nochmal rein würde, auch vor allem für die Leute, die jetzt den letzten Monaten hellhörig geworden sind. Das Thema Cannabis steht ja in Deutschland in voller Munde, weil ja, glaube ich, auch vor Neujahr, also 2021 im November, dieser Koalitionsvertrag, da wurde ja Cannabis aufgenommen. Was das jetzt heißt, können wir ja nachher nochmal besprechen, aber da wurde ich auch zum ersten Mal auf Symbiotics so richtig aufmerksam, weil ich den Jump gesehen habe, weil ich gesehen habe, wow, krass, wenn mal so dieses Recreational Cannabis überhaupt mal in Erwägung gezogen wird, dann kann sowas extrem abgehen. Und dann habe ich mich auch mit Symbiotic beschäftigt und habe gesehen, dass es gar nichts zu tun hat mit zum Beispiel Hempamed. Also da werden keine Produkte verkauft, sondern es ist, wie du gesagt hast, eine Gruppe. Könntest du vielleicht da nochmal so das Businessmodell von Symbiotic erklären? Also was macht Symbiotic? Warum ist Symbiotic so auch bereits so powerful in ihrer Position?
Also die Idee, die damals an mich herangetragen wurde, war die Idee der Plattform. Ja, so eine Plattform zu bauen, die verschiedene Talente oder Player in sich trägt, aber kein Riesenkonzern ist, ja, wo 200 Leute arbeiten, wo ich einen riesen Wasserkopf habe. Und die Idee hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja, weil ich immer schon ein Freund davon bin oder gewesen bin, Sachen sehr lean anzugehen. Ja, ich werde ja ab und zu auch liebevoll Lean Lars genannt, ja, obwohl ich körperlich noch nicht ganz so lean bin, wie ich es gerne hätte, ja, aber das ist ein anderes Thema. Genau, von dem her, das fand ich irgendwie spannend. Wir haben eine sogenannte Buy-and-Build-Strategy, das heißt, ich habe drei Verticals etabliert, ein Forschungs- und Entwicklungs-Vertical, ein Produktions-Vertical und ein, sag ich mal, Markenvertrieb-Sales-Vertical, was ich Direct-to-Consumer-Medical-Brands nenne. Und für diese drei Unternehmensbereiche suche ich eben die besten Player in der Industrie. Und das habe ich letztes Jahr eigentlich durchgehend gemacht. Das heißt, ich habe mir angeguckt, wenn ich diese Vision, die ich für Symbiotic aufgebaut habe, ja, diese riesigen Problemfelder unserer Gesellschaft, ja, Stress, Schmerz, Schlafangst, vor allem Schmerz als mit der größte Problempart unserer Gesellschaft, alles sehr kommend von einem zentralen Nervensystem, einem überlasteten, die mit Cannabinoide zu heilen, ja, welche Player brauche ich dafür? Und so bin ich dann durch Deutschland gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, oder eher virtuell in Zeiten von Corona nicht so einfach gewesen, und habe mir da mein Dreamteam zusammengebaut. So, das heißt, wir haben sehr viel investiert eben in die verschiedenen Unternehmen und haben hier und da auch welche selber gebaut, wenn ich nicht die gefunden habe, die ich eigentlich wollte. Ja, das ist quasi der Build-Part. Das heißt, wir gründen auch viele Joint Ventures. Das werden wir auch dieses Jahr viel machen mit Branchenexperten, wo ich sage, okay, lass was gemeinsam machen. Und auf der anderen Seite gibt es halt sehr etablierte, starke Player in der Cannabinoid-Branche, die ich dann versuche zu überzeugen, unserer Vision sich anzuschließen. Genau.
Das heißt, da entsteht dann auch dieser Network-Effekt, dass untereinander die Unternehmen auch extrem profitieren von ihrem Knowledge-Transfer.
Richtig.
Ja, das ist genial. Und trotzdem hast du auch die Möglichkeit, mit dem Kapital dann auch nochmal selbst Sachen aufzuziehen, falls es jetzt niemanden gibt, der
richtig.
Das so schon macht.
Genau richtig. Also der Synergieeffekt ist mir hier super wichtig. Es gibt ja auch in der Pflanzenwelt und auch in der Cannabiswelt der sogenannte Entourage-Effekt. Ja, der Entourage-Effekt, wo alle Einzelteile einer Pflanze zusammenspielen und sich potenzieren. Ja, ist immer stärker als die isolierte Einzelsubstanz oder potenter. Und das Gleiche haben wir in der Symbiotic auch. Ja, ich habe jetzt hier 13 Companies, wo wir gerade dieses Jahr sehr viele Synergieprojekte in der Pipeline haben. Und das ist unglaublich stark zu sehen, ja, weil du halt einfach Experten hast auf jedem einzelnen Gebiet.
Was mich jetzt hier interessieren würde, und ich hoffe, ich kann die Frage so formulieren, dass du sie verstehst. Wir haben jetzt diese drei Verticals. Also wir haben Produktion, Forschung und Entwicklung und Direct to Consumer. Wenn ich jetzt an diese drei Verticals denke, dann frage ich mich, wenn ich jetzt in deiner Position wäre, wo lege ich jetzt aktuell den größten Fokus drauf? Also, dass man auch hier vielleicht, also das habe ich noch in Kanada mitgekriegt, dass dort dieser Attributionsfehler passiert ist, dass viel zu viel auf Produktion gegangen ist und dann dort zum Teil die Leute also bankrott gegangen sind, weil sie ihr Gras nicht mehr verkaufen konnten. Wie lässt du dich da beraten oder bist du da einfach so, auch abhängig vom Ziel natürlich, also wie genau geht es, dass du genau weißt, was jetzt eigentlich so der wichtigste Punkt ist?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber esoterisch, du weißt, das Wort ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Wort, ja. Und ich muss zugeben, ich lerne immer mehr, dass ich die Fähigkeit habe, ein bisschen in die Zukunft zu sehen. Ich weiß nicht warum, ja. Das ist so eine Superpower von mir. Ich sehe, kann so ein bisschen abschätzen oder, sag ich mal, Visionen aufbauen und mir überlegen, wie kann ich die umsetzen. Und ich habe genau das in Kanada eben auch beobachtet. Ja, du hast einfach zum einen einen riesigen Supply-Side-Schock gehabt. Du hast viel mehr Masse, also Biomasse, verfügbar gehabt. Auf der anderen Seite haben sich zu wenige Menschen auf das Thema Vertrieb, Abverkauf, Marken und so weiter fokussiert. Und genau das mache ich in der Symbiotik anders. Ja, wir haben zum Beispiel bis heute noch in keinen, sag ich mal, Cannabis oder in keinen Grower investiert. Wir besitzen mittlerweile die größte zusammenhängende Bio-Hanf-Anbaufläche. Da geht es aber eher um Hanfsamen, Hanföl, CBD-Blüten, ja, Blätter, all die ganzen Themen, die auch für die Food-Industry sehr, sehr spannend sind. Aber ich besitze heute noch keinen Grower. Ich habe mir schon alle Pitch-Decks angeguckt und mit allen gesprochen, weil ich das gleiche Risiko, das gleiche Thema hier in Deutschland auch sehe. Und da ist es ja noch kritischer. Ich sehe, dass die Supply-Seite, also sprich die Produktionsseite, so viel schneller ansteigt wie die Demand-Seite, also die Abnahmeseite. Und das haben wir im CBD-Bereich gesehen. Ja, als ich vor 2,5 Jahren mit Hempermeat angefangen habe, hat mich ein Kilo Extrakt noch unglaublich viel Geld gekostet. Ja, ein Kilo CBD-Isolat, ja, also 99,9% reines CBD, hat damals noch 13.000 Euro gekostet. Jetzt kriege ich es für $300 in der besseren Qualität aus Kanada.
Was?
So, und das Gleiche sehe ich eben auf dem THC-Markt auch, obwohl wir aktuell nur oder erst noch nur den Medical-Markt haben, auf dem wir ja auch mit zwei Companies aktiv sind, mit Blüten, Extrakten und so weiter für Apotheker und Ärzte. Aber hier sehe ich das Gleiche, ja. Und das muss man eben smart spielen. Und da gehe ich sehr intuitiv ran, weil tatsächlich auch viele, und ich habe mittlerweile echt die Besten an meiner Seite, auch nicht wissen, was der richtige Weg ist. Ja, ich habe natürlich auch kanadische Beteiligungen, wo ich auch viel Feedback von da drüben bekomme. Und die sagen alle, Lars, du bist mit der Strategie, wie du jetzt fährst, goldrichtig.
Also das ist auch so ein bisschen abwarten, ein bisschen abtasten. Und was ja auch dazu kommt, ist ja die Ausrichtung von Symbiotic. Das habe ich jetzt, also ich glaube, ich habe es verstanden, aber geht die ja sehr in den medizinalen Bereich und nicht wirklich recreational aktuell noch.
Genau, also wir bauen auch gerade eine neue Webseite, wo das alles nochmal deutlich klarer wird. Da sind wir jetzt letztes Jahr nicht so dazu gekommen beim Aufschalten der ganzen Companies, beim Aufbauen des Fundaments, ja, der Symbiotic. Ja, das Schöne an Cannabinoide ist, dass du eben in allen Feldern spielen kannst. Ich habe den Christian hier an meiner Seite, der mit Atai und Compass Pathway sehr stark im Psychedelic-Sektor aktiv ist. Und da hast du halt nur die Möglichkeit, auf dem Pharmamarkt zu spielen. Ja, diese Ingredients durch die ganzen Phasen zu pumpen, ist ein ganz krasser Job, ja, also wirklich super crazy. Krass, aber auch super
auch mit
wertvoll.
Den Patenten.
Wahnsinn, ja, also auch spannend, dass sich einfach jemand sich dessen annimmt, ja, also sehr inspirierend auch meiner Meinung nach. Im Cannabinoid-Sektor können wir ja im Food-Sektor spielen, wir können im Nahrungsergänzung, wir können in der Kosmetik spielen, also in dem ganzen Direct-to-Consumer-Bereich. Wir können aber auch auf dem Medical-Sektor spielen und in diesen Bereichen sind wir beide aktuell aktiv. Gleichermaßen. Ja, Hempermeat ist immer noch sehr umsatzstark, das heißt, umsatzseitig sind wir sogar ein bisschen mehr noch in diesem Direct-to-Consumer, in diesem Wellness-Sektor, wie es auch der Kanadier oder Amerikaner sagt, aktiv. Medical zieht aber dieses Jahr massiv an. Und im Hintergrund arbeiten wir natürlich schon sehr, sehr stark an diesem Thema, wie kann die Legalisierung in Deutschland aussehen und wie können wir diese mitgestalten? Ja, ich hatte gerade gestern einen sehr spannenden Termin, da darf ich dir jetzt hier leider nur grobes Alpha sharen, ja, aber da laufen schon sehr, sehr spannende Gespräche, auch Übernahmegespräche, spannende Joint-Venture-Themen, wo einfach jetzt noch krasser man im Nebel steht mit der Taschenlampe und sich überlegt, okay, wie kann das in Deutschland funktionieren? Und das liegt ganz weit oben auf meinem Schreibtisch aktuell, das Thema.
Ja, weil ich kann ja nur sagen, ich bin ja seit 2012 in Los Angeles unterwegs und habe dann auch den Boom mitgekriegt, als es 2017 recreational wurde. Also ich kann mich genau erinnern, bin am Tag, wo das legal wurde, bin ich in so eine Dispensary rein und ich habe es nicht geglaubt. Also das ist wie so ein Apple Store, wo du reingehst und du kriegst also die Möglichkeit, da wirklich zwischen 500 verschiedenen Produkten auszuwählen, oral, also zum Essen, zum Rauchen, zum Vapen und genau. Einfach auch das Experience-Thema. Deswegen würde ich sagen, dass wenn das Recreational-Ding kommt in Deutschland, dann wird es wahrscheinlich weitaus interessanter nochmal als Medicinal, oder?
Genau, gerade vor ein paar Tagen kam der Scalable Capital Podcast, dieser Neo-Broker, raus und der hat auch die Frage gestellt, was denn auch zukünftig den meisten Umsatz bringen wird. Und der medizinische Cannabismarkt, der unterliegt meiner Meinung nach hier in Deutschland noch so einer sehr großen, sehr starken Stigmatisierung. Das heißt, viele Ärzte wollen und teilweise können noch nicht Cannabis verschreiben. Du musst immer noch die komplette Pharmakeule in dich rein gepumpt haben, bevor du wieder zurück zur Blüte darfst. Das soll jetzt gar nicht Fingerpointing-mäßig klingen. Ich habe da auch Verständnis dafür. Ich meine, THC ist ein sehr starkes, sehr, sehr starker Wirkstoff, ja, der ja psychoaktiv ist, der noch nicht so gut erforscht ist, ja, obwohl wir die Pflanze schon seit je und eh kennen eigentlich. Cannabis wurde ja schon, weiß nicht, vor hunderten, tausenden Jahren irgendwie benutzt. Aber halt gerade auf dem Pharmasektor zählen natürlich schon Studien und auch zu gucken, dass es eben Sicherheit bringt für den Patienten dann letztendlich. Also die wissen auch nicht heute noch, wie stelle ich meinen Patienten richtig ein, wie viel soll er nehmen. Und deshalb wächst dieser Markt nur sehr langsam. Ja, Krankenkassen fangen jetzt langsam an, die Kosten zu übernehmen. Und wenn da natürlich recreational auf einmal diese Türe aufgeht, ist wie wenn du so einen Staudamm aufmachst, ja, weil du musst verstehen, wer ist der Competitor zum Recreational-Markt? Weißt du das? Ja, genau, richtig. Sehr gut. Und der ist halt gigantisch. So. Und wenn wir es hinbekommen, die Produkte oder die Blüte, sage ich mal, weil es einfacher vergleichbar ist, zu dem gleichen Preis oder einem ähnlichen Preis in diesen Dispensaries hier in Deutschland abgeben zu dürfen, dann wird das gigantisch. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was für ein unglaubliches Volumen da dann über den Ladentresen gehen wird. Aber ja,
that's it. Was mich aber interessiert an dieser Stelle ist nochmal, ich war ja auch in Berlin letztes Jahr in so einem CBD-Shop und da habe ich ein bisschen mit dem Inhaber gequatscht und der hat da gesagt, dass er alleine letzten Monat dreimal geradet wurde. Also es ist irgendwo legal, aber irgendwo haben diese Polizisten dann trotzdem immer noch die Möglichkeit, auch wie bei 1V-LSD, einfach in deinen Laden zu kommen und zu sagen, so, wir nehmen jetzt alles mit, so, wir machen den Laden dicht oder, ja. Also was genau ist, verstehe ich hier nicht, weil jetzt auch mit diesem Koalitionsvertrag ist in meinen Augen ja noch nicht wirklich klar, was das jetzt bedeutet. Also heißt es jetzt, nächstes Jahr ist alles legal oder was ist legal und was wissen wir darüber?
Das Thema ist mit CBD und ich bin ja jemand, der auch seit wir Hempermit haben, eigentlich vor Gericht klagt, ja, und sich für CBD ist ein natürlicher Inhaltsstoff und darf in Lebensmitteln verarbeitet werden. Und zu Lebensmitteln meine ich immer auch Nahrungsergänzungsmittel, weil Nahrungsergänzungsmittel eine Unterkategorie von Lebensmitteln ist, Klammer zu. Das Problem ist, dass in Deutschland CBD noch nicht sauber reguliert ist in Food. Das heißt, ist es jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel-Ingredient, ja oder nein? Das ist so die Diskussionsvariante 1. Aber warum die Polizei reinkommen darf, ist, dass in Nutzhanf, den wir ja nur verwenden dürfen, streng genommen, viele machen es nicht, wir machen es zum Beispiel, ist immer auch eine kleine Restmenge an THC dabei. Ja, weil der Nutzhanf, der hier auf den Feldern angebaut wird, darf nur 0,2% THC enthalten. Es wird jetzt angehoben auf 0,3, was schon mal ganz cool ist. Die Schweizer dürfen 1% zum Beispiel und können wundervolle CBD-Blüten bauen, die gleich schmecken, gleich riechen, nur nicht so wirken wie in Klammern scharfen Blüten, ja, wie die Kollegen das da unten immer nennen. Und das ist das Problem. Ja, du hast quasi einen Verdachtsfall, dass in dem Shop ja, THC-haltiges Material abgegeben wird, was heute immer noch ein Betäubungsmittel ist. Und somit kann die Polizei gefühlt jeden Tag da reinstolzieren, weil sie ja den Verdacht haben könnte, dass da illegale Substanzen über den Ladentresen gehen oder zu hoch dosiert oder die THC-Level nicht eingehalten werden. Was dann teilweise auch stimmt, ja, weil viele Leute, die in den Markt reingehen, keinen Plan davon haben, wie man die Produkte sauber macht. Dazu kommt noch eine kleine Brise, dass das Rauchen, das Orale, das Rauchen von Hanfblüten in Deutschland nicht erlaubt ist. Und das ist ziemlich hart geregelt. Es gibt ja viele Stores, die das dann als Tee verkaufen, bla bla bla. Aber das funktioniert halt leider noch nicht so richtig. Das ist so sehr, sehr early alles noch. Das ist irgendwie super lustig. Das ist so wie Bitcoin 2012 gefühlt. Und du weißt, ich bin selber sehr heavy in der Blockchain-Welt auch involviert. Noch krasser wie vor 3 Jahren. Aber vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast oder für später. Das ist auch noch sehr early. Wir wissen noch nicht genau, wie läuft. Es ist alles noch sehr buggy, irgendwie sehr, sehr schwierig, aber deshalb auch umso interessanter, um ehrlich zu sein.
Ja, also du würdest auch sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das Thema Cannabis genauer zu betrachten und vielleicht auch definitiv zu investieren.
Ja. Diese Frage darf ich dir als CEO einer börsengelisteten Company nicht sauber beantworten, aber es lohnt sich definitiv, den Markt mal genauer anzuschauen. Vor allem diese 2 Makrotrends, die ich immer ganz gerne mitgebe. Der eine Makrotrend ist, dass Menschen immer mehr auf der Suche sind nach einer pflanzlichen Alternative für ihre Probleme, sage ich mal. Ja, also gerade Schmerzen, die Leute, die einfach abgedingst sind von Ibuprofen, von Opiaten, weil sie einfach merken, es tut ihnen nicht gut. Und der andere Makrotrend ist einfach, dass unsere Gesellschaft rund um Digitalisierung und so weiter einfach brutal darunter leidet, nicht richtig schlafen zu können, ja, relativ früh schon Stress, Burnout zu haben, weil einfach wir so überstimuliert werden durch Social Media, durch die ganzen Themen. Darum boomen ja auch so Sachen wie Meditation und diese ganzen Themen, um sich einfach abzuschirmen, ja, wie so einen Schutzwall aufzubauen. Und da profitiert vor allem auch CBD eben massiv davon. Ja, viele nehmen das, wie ich auch zum Beispiel, fast jeden Tag und Abend vor allem, um mich so ein bisschen von der täglichen Bildschirmzeit runterzubringen.
Und jetzt, wo du ja gesagt hast, dass du so eine Art so ein Sixth Sense hast, was die Zukunft betrifft. Wo würdest du denn sagen, geht jetzt denn der Trend in den nächsten Jahren im deutschen Raum oder im europäischen Raum hin? Also was können wir die nächsten, sagen wir mal, 3 Jahre erwarten?
Das eine, also auf der pharmazeutischen Seite wird es, also du musst dir kurz, muss ich kurz ein bisschen ausholen. In der Pharmawelt gibt es sogenannte Rezepturarzneimittel und Fertigarzneimittel. Rezepturarzneimittel sind solche Arzneimittel, wo der Apotheker noch den letzten Schritt machen muss, zum Beispiel das Anmischen, Umfüllen, Verpacken und so weiter. Cannabisblüten, Extrakte und Dronabinol. Dronabinol ist eine synthetische Form von THC. Die werden aktuell als Rezepturarzneimittel in den Verkehr gebracht. Das heißt, der Apotheker muss immer noch einen sehr komplizierten letzten Schritt machen. Bei der Blüte ist es einfach. Da muss er nur umfüllen und ein Label drauf machen. Ja? Und für die Extrakte muss er wirklich aus der Spritze das Extrakt rausdrücken, erwärmen, vermischen und dann in das 10ml-Fläschchen packen und dann dem Kunden geben. Das ist noch sehr, sehr, sehr teuer. Hat einen Vorteil, wir können die Produkte binnen Monaten in den Verkehr bringen, was genial ist. Der Nachteil ist, der Apotheker hat natürlich noch einiges zu tun. Das limitiert natürlich auch in einer gewissen Form den Scale, ja, weil der Apotheker halt sagt, boah, jetzt für ein 200-Euro irgendwie Rezept, da jetzt irgendwie 20 Minuten das Produkt zu bauen, ist natürlich, brauchst du die Kappe auch für. Und da wird es zukunftstechnisch in Zukunft weitere Fertigarzneimittel geben. Fertigarzneimittel müssen halt durch die komplette Studienbandbreite durch, weil es eben wirklich wie Ibuprofen oder einfach ein fertiges Arzneimittel ist, was direkt konsumiert werden kann. Und da arbeiten einige dran, haben da wirklich wie Christian 50, 100 Millionen Euro investiert, um solche Produkte dann letztendlich rausbringen zu können. Gibt es zum Beispiel auch schon eines, das nennt sich Epidiolex. Das ist ein hochdosiertes CBD-Produkt gegen Kinderepilepsie. Und da siehst du, die Umsätze sind einfach gigantisch, ein ganz anderes Level, weil es einfach viel einfacher verkauft werden kann. Und da wird einiges kommen in der Zukunft auf dieser Pharma-Seite. So. Die zweite Seite ist natürlich das Thema Recreational, was unserer Einschätzung nach auch von der Symbiotic-Gruppe, welcher viele Ansprechpartner habe, da mittlerweile in den nächsten 1 bis 3 Jahren kommen. Und wenn wir das richtig hinkriegen in Deutschland und die Konzepte dafür richtig passen, und da können wir auch noch im Detail reingehen, wie das genau aussehen kann, dann wird Europa folgen. Ja, dann wird Europa folgen. Die werden sich dann angucken, wie wir das in Deutschland machen und wie gut das funktioniert, ist nur meine persönliche Einschätzung. Und dann werden die anderen Länder nachziehen. Ja, anderen Länder heißt zum Beispiel die Schweiz, ja, die da auch so ein bisschen, glaube ich, mal eins der nächsten, auch wenn sie nicht zur EU gehören, aber die sind einfach so weit vorbereitet und weiterentwickelt, schon was CBD angeht, dass für die ein leichtes THC einfach nachzuziehen. Und dann werden die anderen europäischen Länder folgen. Und das wird dann nochmal eine ganz andere Stufe.
Was mich hier interessieren würde, ist so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, ob du das überhaupt beantworten kannst oder überhaupt weißt, wie das alles im Hintergrund passiert. Aber wir sprechen ja immer von Lobbyismus und dass es ja für jede große Industrie ganz klare Lobbyisten auch gibt. Also eben die Tatsache, dass zum Beispiel Alkohol und Tabak legal ist, frei verkäuflich, für jeden, der 18 Jahre alt ist, und Cannabis aber immer noch so struggelt, überhaupt mal diesen Stellenwert zu kriegen, zeigt mir halt einfach, dass da noch viel zu wenig Geld drin ist im Markt. Würdest du sagen, dass da auch eine Art Lobbyismus dahinter steckt oder dass da durch Lobbyarbeit ganz gezielt auch Cannabis nach vorne kommen kann? Oder glaubst du, dass es auch wirklich so auf einem ganz normalen Weg geht, wie zum Beispiel Leute, die sich wehren, was ich übrigens an dieser Stelle nochmal hervorheben möchte, dass ich das sehr beachtlich finde, dass du das machst, dass du dich wehrst, dass du sagst, hey, also das ist nicht selbstverständlich. Wie genau wird sowas gepusht? Also wie kam es jetzt zum Beispiel dazu, dass dieser Koalitionsvertrag überhaupt entstanden ist?
Ja, es ist so, dass wir schon seit einiger Zeit Lobbyarbeit betreiben. Und da gibt es verschiedene Branchenverbände, wo sich die CBD- oder die Cannabis-Branche, also die pharmazeutische, aber auch eben die Wellness-Seite eben zusammenschließt, um eben aktiv den Austausch mit der Politik zu suchen. Das passiert schon seit einer ganzen Weile. Ja, es gibt den Hanfverband, den gibt es schon seit Ewigkeiten gefühlt, ja, die ja für dieses Recreational-Thema schon immer einstehen eigentlich. Und diese Penetration läuft natürlich so von unten nach oben, sage ich mal, schon seit einer ganzen Weile. Die Frage ist jetzt halt, du hast es schon richtig gesagt, ich glaube, es ist noch nicht genug Geld da irgendwie dahinter, um quasi von oben auf die Politik herunterzugehen, sondern eher so eine abwehrende Seite, so hey, lass mal irgendwie Cannabis weg, ja, wir haben ja irgendwie andere Drogen hier auch in Deutschland, oder auch die Pharma-Seite, die sagt, okay, ich will nicht, dass THC, mein Ibuprofen oder was auch immer streitig macht. Aber ich glaube, das ändert sich. Ich glaube, das ändert sich jetzt sukzessive. Und dass jetzt wir dieses Thema im Koalitionsvertrag drin haben, ist bestimmt eine sehr, sehr große Frucht, die diese ganzen Branchenverbände ernten dürfen. Weil durch diese ständige Penetration, ja, durch das Anschreiben, durch das in Gespräche gehen, was nicht so einfach ist, ist das entstanden. Das heißt, da passiert Lobbyarbeit, aber halt gegen ein Tabak oder eine Pharmaindustrie wahrscheinlich noch sehr, 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 sehr klein. Aber die letzten Bewegungen der letzten Monate zeigen, dass es doch in die richtige Richtung geht.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber es interessiert mich gerade, was du persönlich für eine Meinung hast, weil es ja aktuell auch in der, du hast ja auch von ATAI gesprochen, in die ich auch investiert habe, und Compass, die werden ja aktuell auch sehr stark angegriffen von dieser ganzen psychedelischen, sage ich jetzt mal so, also Maps und diesen ganzen Leuten, die sagen, hey, psychedelische Substanzen, die sollten eigentlich frei verfügbar sein für jeden, und Patente sind da so wie eine Art kapitalistische Klatsche für all die, die jetzt versuchen, da Geld damit zu machen. Aber für mich, wenn ich jetzt so von außen drauf gucke, auf diese Unternehmen und eben vielleicht auch auf den Cannabis-Sektor, dann glaube ich, dass es der einzige Weg ist, um wirklich mal Menschen das zu ermöglichen. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, es einfach so irgendwie legal zu kriegen. Also ich glaube, wir müssen immer zuerst mit so einer Art Hintertür anfangen. Und CBD war ja auch schon so ein bisschen für mich persönlich so die Hintertür, dass du eben plötzlich diese Blüten hattest. Und das ist ja auch alles nur dann möglich, wenn eben Unternehmen mit der Politik zusammenarbeiten, und dann muss halt auch irgendwo Geld verdient werden, dass das überhaupt funktioniert. Also das ist so mein Take. Also ich verstehe die Besorgnis, was diese Patente betrifft, dass man jetzt versucht, Psilocybin-Kristalle irgendwie zu patentieren. Aber auf der anderen Seite verstehe ich eben auch den Sinn dahinter.
Ja, sehr, sehr spannende Frage. Es ist halt so, ich sage jetzt mal, darf man jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber so dieses Hippie-Movement jetzt zu sagen, es muss allen frei verfügbar sein und so, das funktioniert in unserer heutigen Gesellschaft nicht. Ja, oder nur sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn du die ganzen Substanzen, ich meine, Portugal oder so hat ja auch sehr, sehr viel legalisiert, glaube ich, oder entkriminalisiert
ja.
Zumindestens, muss man sich anschauen, wie gut das in unserer Society dann letztendlich funktioniert. Aber ich muss schon zugeben, ich habe ja auch, als bevor ich es mit Symbiotik zu tun hatte, habe ich auch so Pharma, böse Pharma. Mittlerweile besitze ich ja selber Companies, die diesen Bereich aktiv sind. Und ich muss schon zugeben, dass es schon sehr viele Vorteile hat. Ich habe selber eine kleine Produktion, wo wir unsere CBD-Produkte selber herstellen und wir überlegen auch in diesen Pharma-GMP-Sektor eben reinzugehen. Und gerade so diese, wenn du dir mal anguckst, wie hochkomplex es ist, quasi unter Pharma-Bedingungen Wirkstoffe herzustellen, ja, und auch diese GMP, diese Good Manufacturing Practice Regeln, die sind so streng, dass da wirklich unveränderbare Prozesse, dass am Ende der Wirkstoff rauskommt und der muss 100% passen. Das heißt, Sicherheit spielt hier halt auch eine gigantische Rolle. Das heißt, wenn wir jetzt weggehen von dem, ja, das muss alles voll verfügbar sein, hin zu, ja, von mir aus auch kapitalistischen Companies, ich meine, du brauchst hunderte Millionen Euros oder Dollars, um sowas dann auch wirklich durchzubringen, dann brauchst du noch Geld, um das Thema zu vermarkten und in der Bevölkerung irgendwie nach vorne zu bringen, dann ist es, finde ich das gut, dass die das machen, weil die dann sicherstellen, dass wenn du irgendwann mal bei deinem Therapeuten auf der Couch liegst und mit ihm einen Psilocybin-Trip machst, dass diese Tablette, die du dann in dem Moment schluckst, ja, dann halt auch wirklich das enthält, was du in dem Moment brauchst, ja, oder was der Therapeut sagt, okay, für dich ist diese Milligrammmenge in Ordnung. Klar kann man, wie gesagt, es gibt diese Läge, aber ich bin da auch eher bei dieser Sicherheitsseite und auch auf diesem Pfad, dass man Menschen da schon so ein bisschen vielleicht auch hier und da vor sich beschützen sollte, wenn ich das so sagen darf. Genau, aber sehr spannende Diskussion, wo man auch sehr viel darüber philosophieren könnte, was ist da jetzt irgendwie richtig und was ist irgendwie falsch.
Ja, es geht ja vor allem darum, einfach rauszufinden, was dient der Industrie und damit auch dem Konsum am Ende am meisten. Also denkt man jetzt in den nächsten paar Jahren, wie schnell kriege ich jetzt das Zeug legal, oder denkt man halt systemisch in 10, 20 Jahren? Und ich denke, dass es auf jeden Fall Sinn macht, hier ein bisschen mehr Geduld zu üben und eben dann auch langsam, aber sicher diese Steps zu machen. Und das merke ich jetzt eben auch bei Cannabis. Also das war jetzt 2017, hat das so ein bisschen angefangen in Deutschland, habe ich das zum ersten Mal so mitgekriegt, dass da so was gekommen ist. Und dann 2019 gab es, glaube ich, so die ersten CBD-Stores. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir darüber sprechen, hey, vielleicht in ein paar Jahren recreational.
Ja.
Also deswegen ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Was hast du denn persönlich für Erfahrungen mit Cannabis gemacht? Also was ist der Grund, warum du bei diesem Bereich überhaupt so passionate bist?
So, ich habe aus meiner Kindheit ein allergisches Asthma mitgebracht. Ich war früher wie gefühlt gegen alles Mögliche allergisch. Das ist dann weggegangen über das jugendliche Alter und kam dann jetzt leider so ein kleines bisschen wieder. Ist zum Glück überhaupt nicht so schlimm, wie es bei vielen anderen ist. Aber es ist natürlich denkbar unangenehm, ja, wenn die Bronchie sich ein bisschen verengt und nicht richtig Luft bekommst. Auch während im Studium und so weiter hat man ja immer wieder mal Erfahrungen auch mit Recreational Cannabis gemacht, ja. Das ist ja auch muss man nicht geheim halten. Und da habe ich mich schon immer gefragt, warum meine Bronchien danach so aufgeht, ja, ich wieder Luft bekomme, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht wusste, wie man das irgendwie gesund konsumieren kann, also auch über einen Joint oder so, dachte ich mir, okay, wow, boah, ich kann irgendwie wieder richtig atmen, ja, was ist da irgendwie los? Und da bin ich eben dann in dieses Rabbit Hole rein und habe mich da eben informiert, ja, über diese entkrampfende Wirkung, diese schmerzstillende Wirkung, so. Auf der anderen Seite fand ich natürlich auch das Thema Anbau unglaublich spannend. Diese Pflanze wächst so schnell, ja, trägt innerhalb von wenigen Monaten, also 2 bis 3 Monate eben ihre Blüten. Du kannst alles davon verwenden. Die Faser, die Blätter, die Blüte, den Samen, alles, ja. Hanf oder Cannabis bindet mehrmals, also viel mehr CO2 als jeder Baum, braucht keinen Dünger, ja, zieht CO2 aus der Luft, durch die Blätter und so weiter in die Erde, revitalisiert den Boden. Also diese Pflanze ist einfach ein Wunderwerk der Natur. So, und darum brennt da irgendwie in mir drin, so diese Passion, irgendwie das Thema nach vorne zu bringen. Zum einen eben auf der, wie können wir Menschen dabei unterstützen, irgendwie ein selbstbestimmteres, gesünderes Leben zu führen, mit so wenig Side-Effects wie nur möglich, wenn sie irgendwelche Medikamente nehmen müssen. Auf der anderen Seite auch dieses globale Thema. Ja, ich beschäftige mich auch gerade viel mit Carbon Farming. Was können wir irgendwie tun, ja, mit, um Hanfbauern noch zu supporten? Vielleicht irgendwie über CO2-Zertifikate und so weiter und so fort. Ja, weil Hanf einfach so powerful ist. Das ist so diese Themen, die mich da schon immer sehr angefeuert haben. Und als 2017 das Thema in Deutschland legal wurde, habe ich über einen Arzt in Berlin, der das einfacher schon damals, weil er selber schon hinter dem Thema stand oder heute immer noch steht, hat er mich eben zum Cannabis-Patient gemacht damals. Und ich habe dann wirklich als einer der ersten in Berlin in der Apotheke als Selbstzahler mir mal 10 Gramm Blüten gekauft für 25 Euro das Gramm. Und habe es aber auch nach diesem Cycle gelassen, weil ich da auch schon gemerkt habe, selbst wenn ich jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit einen Joint rauche, die Polizei zu mir kommt und sagt, hey Lars, hier Hände auf den Rücken, dann sage ich, nee, ich bin Patient, schau mal hier, dass du trotzdem super viel Ärger bekommst, weil die Polizisten oder halt generell die Behörden das bis heute immer noch nicht so richtig verstanden haben, was da passiert. Ja, du musstest, es gab jemand, der angeklagt wurde, weil er nicht die Menge konsumiert hat, die er in seinem Rezept drin hatte. Das heißt, nicht, also zu wenig konsumiert hat und solche Themen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist alles noch sehr, sehr, sehr fehlerhaft. Und dann habe ich es auch gelassen, weil, und das war der größte Punkt, ich die Psychoaktivität von THC nicht gemocht habe. Ja? Also ich war ja damals schon selbstständig oder unternehmerisch aktiv. Ich kann morgens keinen Joint rauchen und dann noch irgendwie 10 Stunden hustlen. Ja, ich kenne Freunde, die können das. Ich bin jemand, ich liege dann eher auf der Couch oder philosophiere irgendwie mit Freunden bei einem Glas Wein oder so um Gott und die Welt oder über Gott und die Welt. Aber es geht tagsüber nicht. Und so bin ich auf CBD gekommen. Ja, weil ich irgendwie dachte, okay, diese Psychoaktivität ist spannend und hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber meiner Meinung nach für den wirklichen Schmerzpatienten, ja, der ein normales Leben führen möchte, wird THC, stelle ich THC in Frage. Ja, oder wir müssen an THC was verändern, dass es nicht so stark psychoaktiv ist. Wir arbeiten auch an was sehr, sehr Spannendem. Aber ja, das sind so die, ich will es jetzt nicht zu stark ausschweifen lassen, aber das ist so roundabout, warum ich so hyped bin, persönlich.
Ja, da schwingt ja auch nochmal so ein bisschen eine Art Enttabuisierung mit. So dieses Bedürfnis, dass das Tabu im Allgemeinen in der Welt verringert wird und dadurch einfach auch mehr Bewusstsein entsteht für die anderen Vorteile dieser Pflanze, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Thema, was wir jetzt schon besprochen haben. Also das finde ich auf jeden Fall auch sehr stark und auch sehr wichtig. Ich würde jetzt aber trotzdem nochmal sehr gerne in diese ganzen Themen rein, weil du hast vorhin gesagt, es wird kein Dünger verwendet. Oder es muss kein Dünger verwendet werden. Auf der anderen Seite habe ich aber in Los Angeles zum Teil Blüten geraucht, wo ich gedacht habe, hey, was ist das? Das hat nichts mehr mit Cannabis zu tun. Also es hat mich weggehauen, wo ich gedacht habe, hey, das ist fast schon psychedelisch. Also irgendwo haben wir ja dann trotzdem so eine Art Industrie, die alles immer noch krasser machen möchte. Und da wollte ich einfach mal fragen, weil ich auch das Gefühl habe, mit CBD nicht wirklich konsistente Erfahrungen gemacht zu haben. Das heißt, ich hatte mal CBD in Vape-Form, also vaporisiert, das ist das Kristall, das 100%ige oder 99,9%ige CBD, was bei mir fast gar nichts gemacht hat. Und dann, wenn ich aber CBD oral konsumiere und das auch Full Spectrum ist, dann habe ich das Gefühl, dann haut es richtig rein, eben vielleicht auch in diesem Entourage-Effekt. Deswegen, was sind hier so ein bisschen so die Sachen, die man als Konsument vielleicht auch beachten kann, vor allem wenn es jetzt darum geht, eben nicht high zu werden, sondern wirklich auch den maximalen Benefit gesundheitlich rauszuziehen.
Kurz um diese Anbaufrage noch zu beantworten, ist es so, zum einen hast du ja den Hanf, der frei auf den Feldern steht, auch hier in Deutschland, ja, der für den Hanfsamenanbau ja auch gezüchtet wird. Da haben wir vor allem diese starke CO2-Komponente, ja, und diese Nicht-Dünger-Komponente. Wenn du natürlich auf Blüten gehst, ja, was der Industriehanf trägt, fast keine Blüten, nur ganz, ganz kleine, geringe, ja, weil. Und darum ist auch die CBD-Menge da so gering. Also wir haben ja vielleicht 2% CBD in unserem Nutzhanf. Aber wenn du dir die Schweizer CBD-Grower anschaust oder die Kollegen irgendwie über den Teich, die bauen natürlich alle Indoor an unter krassesten LED-Technologien mit Dünger, ja, in dem Moment mit einem Ziel, die potentesten Blüten, die es nur gibt, aus dieser Pflanze rauszuquetschen. Ist ja eigentlich auch, mal kurze Side Note, ein bisschen auch fies, weil was machst du? Du hast ja eine weibliche und eine männliche Hanfpflanze, ja, oder Cannabispflanze, ist ja beides das gleiche. Hanf ist Cannabis Sativa L, ja, also wir können auch einfach von Cannabis sprechen. Und es ist so, wenn du die Indoor anbaust, dann willst du ja keine männliche Genetik haben. Du willst nur Mädels haben, die da eben auf dem Feld oder in den Töpfen stehen. Und die produzieren ja ihre Blüten mit dem Ziel, irgendwie bestäubt zu werden. Ja? Und die kriegen aber keinen Samen ab und werden immer größer und immer größer und immer größer. Und irgendwann wird ihnen der Kopf abgehackt. Ja? Irgendwie auch ein bisschen skurril. In diesem Zuge der Blütenmaximierung wird natürlich alles getan. Krasses Licht, perfekte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, perfekter Boden, perfekte Bewässerung. Und das machen diese Blüten auch sehr, sehr, sehr potent. Ja, wir haben teilweise ja Strains mit 27% THC und mehr. Die Pans haben ja, je nachdem, wie man sie einstellt, auch 90-95% THC. Und da kommen wir zum spannenden Thema, was wahrscheinlich der Grund ist, warum CBD, Pure CBD Pans bei dir nicht wirken und die Blüte schon. Zum einen spielt der Entourage-Effekt eine gigantische Rolle. Ja. Also sprich, wenn in der Blüte hast du immer ein bisschen THC, viel CBD, auch vielleicht ein, zwei andere Cannabinoide. Wir haben ja 50 plus Cannabinoide, CBG, CBN, CBC, CBV und so weiter und so fort. Aber diese Einzelteile spielen alle eine gigantische Rolle. Ich weiß das deshalb, weil wir ja eine kanadische Forschungscompany haben, Neurotherics, die Gewebe züchten können mit einem Nervensystem drin. Und wir können über eine spezielle Technologie, können wir die Aktivierung des Nervensystems sichtbar machen mit so grünen Bildern. Das ist extrem spannend. Und ich habe jetzt ein Jahr lang an einem CBD Replacement Extract gearbeitet, den ich CB Plus nenne, intern und auch extern, der gar nicht mehr aus Hanf besteht. Wir haben andere Pflanzen gefunden, die auch ganz, ganz, ganz geringe Mengen an Cannabinoide enthalten, also fast gar nicht messbar. Hopfen, Kakao, Süßholzwurzel, Passionsblume und so weiter. Und haben die in einem Pflanzenextrakt kombiniert. Und da ist so wenig Cannabinoide drin, aber die Kombination aller ist stärker als CBD alleine. Also wir outperformen jedes CBD-Öl da draußen, obwohl wir nicht 20% CBD da drin haben. Ja, wir haben 0,0x% von den Cannabinoiden drin. Sehr, sehr, sehr geiles Thema. Und das unterscheidet quasi die Blüte von letztendlich der Reinsubstanz CBD. Das ist so der erste Part. Der zweite Part ist, dass jeder Mensch auch unterschiedlich sensibel ist. Das endokannabinoide Nervensystem in unserem Körper, wo diese Cannabinoids andocken können, das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, ist unterschiedlich stark sensibel, sage ich mal. Bei Hunden wirken Cannabinoide brutal gut. Ja? Viele unserer Kunden nutzen CBD für ihre Hunde vor der Autofahrt, wenn sie Schmerzen haben und so weiter und so fort. Riesenmarkt, sehr, sehr spannendes Thema, aber auch noch sehr early und sehr unreguliert. So, das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, was viele nicht wissen, ist, dass die Terpene, also sprich die ätherischen Öle, die den Geruch ausmachen von einer Blüte, maßgeblich die Wirkung beeinflussen. Ob du einen Couchlock-Strain hast, der dich mit kleinen Augen ins Sofa drückt abends, oder ob du eher eine aktivierendere Sorte hast. Also es gibt ja auch diese Sativa- und Indica-Strains, ja, die so ein bisschen, wo ja so ein bisschen geteilt wird, die machen einen riesen Unterschied.
Ist es wirklich real? Weil ich habe mich da mal so reingefuchst und die haben irgendwie gesagt, dass es eigentlich nur Sativa gibt und eigentlich das eher so ein bisschen. Also ist es wirklich real? Gibt es da wirklich Unterschiede?
Es gibt sehr, sehr viele Unterschiede. Ja, die Sativa-Strains, also was klar ist, dass du heute fast keine puren Sativa-Strains mehr findest und fast keine 100% puren Indica-Strains. Aber die Genetik ist gigantisch. Eine Sativa-Sorte wächst unglaublich hoch, teilweise 2 Meter hoch. Ja, trägt sehr flache, dünne Blüten, die aber wirklich halt bekannt sind, vor allem durch die Terpene, ja, durch die verschiedenen ätherischen Öle, die da drin sind, eher aktivierend, eher kopflastig sozusagen zu sein. Und Indica wächst sehr, 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 sehr tief, sehr, sehr buschig mit dicken, dicken Blättern und hat eher so diese schon sehr stark sedierende Ausprägungen häufig.
Das heißt, dass es nicht das THC per se ist oder die Cannabinoide in diesen Blüten, sondern die Terpene.
Terpene, ja.
Terpene. Also das sind dann die Terpene, die diesen Unterschied des Effektes auch ausmachen. Das ist es dann.
Genau, die Kombination, ja, so. Und das ist halt, macht es noch mal interessanter für mich, ja, weil es einfach unglaublich komplex ist. Ich schaue mir gerade eine Company an, die auch Vapes mit Terpenen only machen. Ja, du hast dann eben von den bekannten Strains, wow, hast du nur Terpene drin. Kein CBD, kein THC. Die haben natürlich auch Terpene plus CBD. Also super, super hochwertig. Die Jungs schaue ich mir gerade sehr intensiv an. Und du hast, wenn du einen Terpen-Pan hast und du ziehst dann ein paar Mal dran, dann spürst du auch eine Wirkung. Ja, was sehr, sehr spannend ist, obwohl da kein CBD drin ist. So. Und du fügst halt so Puzzleteile hinzu und dadurch potenziert sich das natürlich alles. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist nicht alleine THC. THC alleine macht auch eine gewisse Wirkung, aber Terpene lenken diese Wirkung sozusagen, ja, in eine Richtung aktivierend oder sedierend, auch verschiedene, es kann man auch auf verschiedene Krankheiten oder auf verschiedene Bedürfnisse einstellen, aber da sind wir mit der Forschung noch nicht so weit. Was es eben, wie gesagt, du merkst es an meinem Enthusiasmus, natürlich unglaublich spannend macht, ja, da irgendwie rauszufinden, welche Kombination ist letztendlich für einen, sag ich mal, Wellness-Kunden die beste Variante und eben für die Pharma eben da auch vielleicht potenziell ein tolles Medikament.
Aha. Ja, also ich könnte auch schwören, dass es immer ein bisschen anders ist, je nachdem, was ich konsumiere. Also ich habe auch das Gefühl, dass es so Sorten gibt, die machen mich eher so, die lassen mich mehr inside gehen. Also ich werde ruhiger, ich bin mehr connected. Ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel Sinnlichkeit erhöht wird. Also auch mit einer Partnerin hast du dann besseren Sex. Und dann gibt es aber auch diese Highs, also so Blüten, die dir so ein High geben. Du bist ultra kreativ, hast extrem viel Bewegungsdrang, aber dort fühle ich dann in der Regel auch immer so ein Low danach. Also ich habe das Gefühl, dass das dann eben auch nicht so positiv ist, long term, wenn du das zu viel konsumierst. Das ist dann wahrscheinlich das Sativa. Aber dass das mit diesen Terpinen zu tun hat, das wusste ich nicht.
Ja, also ich arbeite schon seit seit vielen, vielen Jahren mit ätherischen Ölen auch selber, also gerade so Lavendel, Pfefferminz, diese ganzen Sachen, heile damit auch irgendwie, weiß nicht, 80% meiner Wehwehchen von Übelsein bis irgendwie mal Magen und so weiter. Und es ist so wahnsinnig spannend, ja, die ganze ätherische Ölewelt. Und wenn du die ganzen Blüten, wenn du in Los Angeles warst, wenn du mal dich durch Blüten durchbringst, jede riecht anders, ja. Alle haben verschiedene unterschiedliche Kombinationen. Da gibt es im Internet auch ganz, ganz viele Infos zu riesige Terpenfächer, ja, mit Detailausprägungen und Co. Und genau, da müssen wir einfach schauen, also dass wir da dieses Terpen-Thema auch ein bisschen nach vorne bringen, auch im Bereich dann, wenn wir über Recreational nachdenken, ja, weil das ist auch ganz spannend, um vielleicht so einen Bogen, vielleicht auch ein bisschen dieses Thema da reinzukriegen für dich ist, muss dann auch jemand, der in so einem Laden in Deutschland steht, muss dieses Wissen auch haben und muss jemand auch beraten können. Ja, wenn jemand sagt, boah, ich will was zum besser Einschlafen haben, dann bringt es nichts, wenn er dir eine Blüte irgendwie verschreibt, die halt super kopflastig, teilweise sogar schon psychedelische Eigenschaften hat. Gibt es da so ein paar Strains, die sehr stark in diese Richtung gehen. Und du willst dann eher so einen Indica-Hybrid, ja, vieles ist ja mittlerweile Hybrid, also halb-halb oder irgendeine prozentuale Mischung. Also du findest fast keine Pure and Sativa oder Indica-Strains mehr. Genau, da halt dir eher eine Indica-lastigere Sorte, ja, mit dem Terpenprofil zu empfehlen, die dich abends dann schön irgendwie runterbringt, sediert und dich nicht aufwirbelt.
Wenn wir jetzt so Deutschland in 3 Jahren, wenn wir jetzt sagen wir so eine Wette machen, wo werden wir da sein? Werden wir da so eine Art Madman, wie zum Beispiel in Los Angeles haben, wo man reinkommt? Was zum Beispiel dort auch krass ist, obwohl es jetzt recreational ist, du musst trotzdem deinen Ausweis zeigen, du wirst trotzdem getrackt, das ist trotzdem immer noch sehr überwacht, obwohl es eben, also es ist nichts, also ich glaube nicht, dass wir irgendwann einfach mal so in den Supermarkt gehen können und das einfach so recreational kaufen können, so wie zum Beispiel jetzt eine Flasche Alkohol. Also so wird es wahrscheinlich auch in 3 Jahren nicht sein, oder?
Nein, genau. Also wir werden uns da schon, gerade was diese Systeme angeht, ich fliege auch demnächst mal rüber für einen Monat, um wirklich mir die ganzen einzelnen Stores auch nochmal genau selber anzusehen. Aber es wird hier in Deutschland auch sein. Also wir sind da sehr tief auch in der Materie schon drin. Es wird eine krasse Zertifizierung von Personal geben. Also nicht jeder kann in so einer Abgabestelle arbeiten. Die muss, zum Beispiel, da geht es sehr viel um Jugendschutz, da geht es darum, kann ich einen Süchtigen erkennen? Ja, lauter solche Themen. Das ganze Thema Tracking wird eine große Rolle spielen. Wir wissen heute noch nicht, darfst du dann pro Woche x Gramm nur kaufen oder darfst du den ganzen Laden leer kaufen? Ja, das sind so Fragen, die wir noch klären müssen. Und auf der anderen Seite wird es eben auch eine große Zertifizierung der Supply Chain geben. Das ist ja ein großes Thema auch in Holland ist. Du hast ja dort auch diese Coffeeshops, aber die müssen ihre Ware immer noch so halb illegal beziehen, weil es keine saubere Supply Chain gibt. Ja, und das wird in Deutschland anders sein. Also wir werden da auch ein Supply Chain Zertifizierungskonzept bauen müssen. Also woher kommen die Blüten? Welche Zertifizierung brauchen die Blüten? Wir brauchen einen TÜV. Ja, ich sage dazu, das deutsche Cannabis-Reinheitsgebot müssen wir bauen. Ja, was es ja fürs Bier auch gibt, müssen wir auch für die Cannabispflanze entwickeln, um einfach sicherzustellen, dass da drin sauberes Zeug verkauft wird und nicht irgendwie Zeug von der Straße, was möglicherweise mit Blei oder Glas oder irgendwas dann irgendwie noch schwerer gemacht wurde, nur um den Profit zu maximieren. Das heißt, da wird schon sehr enge, irgendwelche Boundaries halt geben oder irgendwelche, oder Schellen oder so, irgend so ein Wort wollte ich gerade sagen, ja. dass wir das irgendwie sauber spielen können. Wir dürfen auch keine Fehler machen, weil sonst verspielen wir uns die Karte.
Ja, was ich halt immer noch nicht ganz verstehe, ist, wie das dann mit dem Straßenverkehr geregelt wird. Weil in Los Angeles zum Beispiel kratzt es niemand. Also da habe ich noch nie gehört, dass jemand auf Cannabis getestet wurde. Aber in Deutschland und in der Schweiz vor allem ist es ja so, dass wenn du das im Haar findest, dann wirst du deinen Führerschein los. Also dort ist es ganz krass. Ja. Und das geht ja dann eigentlich auch fast nicht mehr, dass du auf der einen Seite Recreational Cannabis legal machst, aber dann immer noch diese verschärften Gesetze hast, was den Straßenverkehr betrifft. Weil ich sage es ja auch, also stoned Autofahren, das ist keine gute Idee. Aber wenn du halt irgendwie vor einer Woche ein Joint geraucht hast, dann finde ich es halt irgendwo auch völlig, völlig kaputt, dass du dafür noch verknackt werden kannst. Und ich kenne Menschen in der Schweiz, die ihren Führerschein verloren haben und wirklich sehr teure Bußgelder bezahlen mussten, zusätzlich dazu, weil sie das in den Haaren nachgewiesen gekriegt haben.
Ja, also dieses Haarthema müssen wir auf jeden Fall wegnehmen, sonst funktioniert das alles nicht. Das machst du über Alkohol auch nicht. Von dem her, dass diese Langzeitanalyse, die muss gestrichen werden. Du merkst genau an so einem Thema, dass wir noch extrem viele To-Dos vor uns haben. Also wir müssen ja aktuell einen Wirkstoff, der als Betäubungsmittel deklariert ist, der in krassen BTM-Schränken, die wie Tresore aussehen und abgesperrt sind, mit Zugangskontrolle gelagert werden müssen, ja, müssen wir jetzt für diesen Freizeitkonsum raus deklarieren. Es ist ein Riesenpart und dazu zählen genau diese ganzen Themen. Ich glaube, das Urin-Thema können wir klären, indem wir die Grenze für Delta-9-THC, also das psychoaktive THC im Urin, erhöhen. Aktuell liegt die Grenze bei einem Mikrogramm und das ist auch bei CBD-Ölen schon kritisch. Ja? Also wenn du ein CBD-Öl kaufst mit 0,2% THC, also die Maximalgrenze, und du nimmst da 3 bis 4 Tropfen, was eine übliche Dosis ist für jemand, dann bist du schon mit diesen Delta-9-THC-Werten über dem. Das ist auch darum ist auch dieses CBD-Thema so ein bisschen heikel gerade. Und wir zum Beispiel Broad-Spectrum-Extrakte verwenden, wo THC größtenteils rausgefiltert wurde, oder Extrakte nehmen, wo wir 0,02 oder 0,01% THC drin haben, dass die Kunden auch einfach mehr Tropfen nehmen können. Ja, weil einfach diese Schwelle noch so gering ist, das reicht ja schon fast immer, wenn dir jemand mit einem Joint ins Gesicht pustet, ja, und dann bist du schon über dieser Grenze. Und wenn wir die erhöhen würden, ja, dann kannst du auch ein bisschen sehen, hat der Typ gerade vorm Autofahren eingeraucht oder hat der gestern Abend oder vor 2 Tagen eingeraucht, weil sich dieser Wert abbaut über Zeit. Aber auch das müssen wir definieren im Zuge der Cannabis-Legalisierung.
Vielleicht noch aus persönlichem Interesse jetzt. Ich bin auch wie du der Meinung, dass THC für meine Arbeit und im Allgemeinen für mein Wohlbefinden langfristig nicht die beste Substanz ist. Also ich habe THC auch entdeckt als sehr zwieschneidiges Schwert und habe jetzt so von dir als Profi so die Frage, wenn es jetzt um dieses Full Spectrum geht, also ich gehe davon aus, du empfiehlst Full Spectrum over CBD only. Was würdest du mir jetzt empfehlen für den Verwendungszweck Muskelentspannung am Abend und eventuell sogar noch Schlafoptimierung, weil durch THC ist der Schlaf ja sogar verschlechtert. So, bei mir jedenfalls. Also ich schlafe um einiges, also ich kriege diesen REM-Schlaf nicht mehr rein. Und bei CBD hatte ich das Gefühl, dass es nicht so ist, aber ich habe auch schon eben viele Sachen ausprobiert, so ein bisschen CBD geraucht, was ich eben eigentlich nicht mag, aber oral habe ich dann eben auch nie so wirklich das Gefühl gehabt, jetzt zu wissen, was jetzt da am Ende des Tages wichtig ist. Also welche Produkte würdest du Stand heute mir empfehlen für diesen Verwendungszweck?
Kurze Vorabfrage, wie hast du THC konsumiert und wie viel? Also hast du einen Joint gedreht und den geraucht oder einen Vaporizer verwendet, irgendwie von Storz und Bickel oder wie hast du es gemacht?
Genau, den Storz und Bickel Vaporizer habe ich oft gehabt. Ich habe auch lange in Los Angeles, das war ein großer Fehler, diese Vape-Pens, diese Öl-Vape-Pens konsumiert und das ist ja der ultimative Psychoaktiv-Level. Also das ist wirklich schon gar nicht mehr Cannabis in meinen Augen. Also dieses Öl, das ist hoch, das sind glaube ich 80%, 90% THC dort drin. Das hat mich zum Teil dann wirklich komplett auch ungesund psychisch, also da habe ich zum Teil am Morgen auch wirklich gar nicht mehr so Bock gehabt zu arbeiten. Aber sonst immer so Blüte mit diesem Storz und Bickel Vaporizer, genau.
Ja. Ja. Da kommen wir halt zu dieser Komplexität, ja, jeder Körper springt da so ein bisschen anders drauf an. Ja. Wir haben ja bei Hempamed jeden Tag hunderte Kunden, die bei uns bestellen und da haben wir wirklich Kunden, die benutzen einen Tropfen und ihr Leben verändert sich, in welcher Form auch immer, also positiv. Und wir haben andere Kunden, die sagen, ich merke gar nichts, selbst bei 10 Tropfen oder so, je nachdem. Welche Dosierung. Und ich würde mal eher so Higher Dose CBD mal ausprobieren. Eben, ich weiß nicht, ob du in, wo auch immer du gerade dann sein wirst, wenn du es ausprobierst, mal ein gutes Full-Spectrum CBD-Produkt bekommst. Ich würde irgendwie mal so mit so 10% da, würde ich mir mal, das ist eine ganz, ganz gute Mitte und da mal wirklich so 10 Tropfen mal ausprobieren und schauen, dass es halt wirklich ein Full-Spectrum-Extract ist. Ja, das riechst du auch, wenn du dieses Öl aufmachst. Das riecht irgendwie lecker wie diese Pflanze. Auf der anderen Seite, ich bin zum Beispiel selber ein großer Fan von diesen Pans, ja, weil du da einfach, du hast A, null Verbrennung, die du bei Storz und Bickel, bei einem Vaporizer doch ab einer gewissen Hitze doch auch hast. Gerade THC hat ja, glaube ich mal, weiß nicht, 170 Grad oder so, musst du das Ding erhitzen, hast du ja trotzdem die Rauchentwicklung. Und ich finde die Pans, wenn die natürlich, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Dosierungen, halt cool, weil du halt einmal dran ziehen kannst, du eine sehr klare Wirkung hast, weil ich finde, Verbrennung verwäscht die Wirkung immer sehr, sehr stark. Darum rauche ich auch kein Joint, weil es einfach ich mag Tabak nicht und die Verbrennung nicht und Nikotin nicht. Aber diese Pans, gerade mal abends, ja, ihr wisst, es ist illegal und sollte man nicht tun. Das finde ich persönlich so, eher so in die Richtung Microdosing, ja, finde ich, gerade was Muskelentspannung und Einschlafen angeht, für mich persönlich, ja, die beste Art, ja.
Also gibt es auch CBD-Pens, wo du sagst, es ist ein Full-Spectrum-Pen? Okay, Das müsste ich mir dann mal anschauen.
Genau, solltest du mal wieder hier in Deutschland sein, kann ich dir da mal ein paar zuschicken oder jemand mitgeben. Ja, auch mit diesen Terpen-Pens only, ja, wo du auch mal ein bisschen ausprobieren kannst. Und super geil, die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, vielleicht weiß nicht, ob ich den Namen hier droppen kann. Ja, das sind... kannst du mir die Freigabe geben oder nicht, sonst lasse ich sie noch anonym. Die haben zum Beispiel auch einen High-CBD Melatonin-Pan. Mega geil. Ja, da ist super hochdosiert CBD drin, ein schönes Terpenprofil drin, mit so einem, das ist so ein Terpenprofil, was so eine sehr starke Lavendel-Note hat. Lavendel ist ja auch ein ätherisches Öl und auch eine Terpenkomponente und halt Melatonin. Und da ziehst du zweimal dran und das Ding kick dich einfach in dein Bett rein, ohne diese Side-Effekte zu haben, weil du halt nicht so viel Melatonin nehmen musst, weil du kennst wahrscheinlich, wenn du hochdosierte Melatonin nimmst, so 2-3 Milligramm, bin ich am nächsten Tag immer eher so ein bisschen matschig. Dort hast du halt durch ein-, zweimal Ziehen, du hast eine viel höhere Bioverfügbarkeit, ja, durch die Verdampfung und durch die Lunge, ja, wenn du es bis darunter ziehst. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ja, also da kann man sehr, sehr viel machen. Ich kann dir da mal eine Range zur Verfügung stellen. Und dann kannst du mal ausprobieren.
Ja, geil. Das hole ich mir auf jeden Fall. Kannst mir gerne alles zuschicken, was du da hast und weißt.
Cool.
Dann, wenn ich im Mai wieder in Deutschland bin, mache ich da mal einen Selbsttest.
Sehr gut.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall das ganze Cannabis-Thema. Und auch vielen Dank für deine Insights hier.
Gerne.
Aus der Branche. Dein Alpha. dass du mit uns geshared hast hier.
Vielleicht nochmal kurzer Disclaimer, ja, diese THC-Nummer ist illegal in Deutschland. Man sollte das nur dort konsumieren, wo es legal ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Disclaimer noch an dieser Stelle. Wie mit allen anderen psychedelischen Substanzen, über die wir geredet haben, sollte man nur dort konsumieren, wo es auch legal ist. Weil sonst ja, kommt man da vielleicht in Teufelsküche. Nur als kurzes Side-Note.
Finde ich gut, finde ich gut. Wenn wir jetzt schon von Teufelsküche sprechen, wir haben ja auch noch das Thema NFTs auf der Liste, was ich ja auch, wie soll ich sagen, ich habe jetzt ein bisschen zugeschaut von außen, ich habe mir ein paar Podcasts reingezogen von Naval Ravikant, von Tim Ferriss, von den ganzen Leuten, die ich auch schon seit Jahren verfolge. Und ich komme langsam aber sicher so an den Punkt, wo ich glaube zu verstehen, was NFTs sein könnten irgendwann. Aber bevor ich jetzt hier über meine sehr unqualifizierten Gedanken spreche, Lars, was sind NFTs für die Leute, die noch nie davon gehört haben?
Genau, ich versuche es mal sehr, sehr einfach zu erklären. Ja? Also NFT steht für Non-Fungible Token und es ist ein neuer Standard eben für diese ganze Token-Technologie, die es ja schon seit einigen Jahren eben gibt. Und ich finde, was für mich vor allem NFTs sind, sind zum allerersten Mal die Möglichkeit, digitale Güter, ja, oder digitale, also zu Güter meine ich eben auch Bilder und so weiter und so fort, selber zu besitzen. Ja, du hast quasi ein NFT, also man sieht die ja häufig sehr in dieser Profile-Pic-Version, also sprich irgendwelche Bored Apes oder. Also du besitzt dieses Bild on-chain in deiner Wallet. Ja, du kannst über den Token oder über das NFT, was in deiner Wallet liegt, quasi nachweisen, dass dieses Bild oder welches Medium auch immer dir gehört. So. Und das ist halt super, super spannend, weil das bislang, wenn du in der Kunstbranche bist, ja, besitzt du das Bild physisch, ja, man kann es dir klauen, du hast irgendwo noch so ein Echtheitszertifikat, es gibt extrem viele Fälschungen, Duplikate und es geht eben in dieser NFT-Welt nicht, ja, du kannst den Token nicht einfach duplizieren, ja, der ist non-fungible und das ist eben das Spannende, ja, auch hinter Bitcoin und so, du kannst nicht irgendwie sagen, du besitzt jetzt irgendwie 50 Bitcoins mehr, das Netzwerk würde validieren und sagen, nee, stimmt nicht. Ja, so, das ist ja dieser große Schutz, den wir da haben. Und das ermöglicht, und da können wir gerne reingehen in diesen Kaninchenbau, ich finde Rabbit Hole irgendwie ein schöneres Wort als Kaninchenbau, ermöglicht eine Vielzahl an krassen Anwendungsfällen. Und da bin ich ziemlich irgendwie tief drin. Es gibt Leute, die noch tiefer drin sind als ich. Ich beobachte das teilweise auch so ein bisschen von der Seitenlinie und investiere hier und da in Projekte, die ich spannend finde. Und ja, da kann ich dir gleich nochmal ein paar Sachen drüber erzählen, welche Bereiche von NFTs profitieren werden in Zukunft.
Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich sehe auf jeden Fall diesen einen Punkt, dass Künstler zum ersten Mal so eine Art direkte Verbindung zu ihrer Community haben können. Das sehe ich ja so aus einem interessanten Punkt. Dieses Bored Ape Game finde ich auch interessant, weil ich kenne natürlich auch ein paar Leute aus meinem Netzwerk, die sich jetzt so ein Bored Ape geholt haben, für stolze, was auch immer, 200.000 oder 150.000 Euro. Ja. Und da ist dann natürlich mein erster Gedanke immer, ich habe das auch bei Joe Rogan gesehen, der hat nämlich auch gesagt, ich so, ja, hey, aber ich kann doch das JPEG auch einfach runterladen, so, weißt du? Das heißt, wie erklärst du jetzt jemanden, der jetzt nicht diesen Flex, in Anführungszeichen, braucht aktuell, also das ist ja ein Flex, und der vielleicht auch nicht spekulieren will damit. Wie erklärst du denn jetzt jemanden die sinnvolle Akquisition von so einem Bored Ape oder so einem CryptoPunk, wenn ich jetzt einfach das Bildchen auch theoretisch runterladen könnte?
Genau, das Bildchen runterladen ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönes Bild. Kannst du natürlich tun, aber du besitzt das Bild halt nicht. Ja, also du besitzt eine Kopie davon, aber der Token in deiner Wallet auf deinem Smartphone, ja, stellt sicher, dass du das Bild besitzt. Das ist so wie dein Echtheitszertifikat, der, weiß ich nicht, irgendein Artwork, was du halt irgendwie an der Hand oder irgendein Banksy oder so. Ja, so. Du kannst natürlich irgendwo ein nachgemaltes kaufen, aber es ist halt nicht das Echte. Es ist nicht das von dem Künstler. So. Und das können wir jetzt digital abbilden. Und wie bei Kunst muss es halt eine Angebot und Nachfrage geben. Und was Bored Ape einfach schafft, ist, also da irgendwie so ein Momentum aufzubauen. Ja, die arbeiten jetzt auch an einem Film und so weiter und so fort. Also da entsteht was sehr, sehr, sehr Spannendes.
Aber es funktioniert halt nur so lange, wie Menschen das irgendwie cool und spannend finden und es halt auch irgendwie einen Hype um das Thema gibt. Darum bin ich, schaue ich mir diese ganze Profile-Pic, also dieses ganze JPEG-NFT-Game so ein bisschen von der Seitenlinie an. Ich besitze natürlich auch eine Handvoll irgendwie NFTs, aber das Thema funktioniert halt nur so lange, wie eben so ein Hype oder halt ein Bedürfnis daran besitzt oder darum da ist, diese Bilder auch zu besitzen.
Und wofür besitzt du jetzt diese NFTs?
Tatsächlich, ich habe natürlich hier und da, bin ich irgendwo reingeaped, ja, um mir so ein paar NFTs zu holen. Ich finde tatsächlich auch ein paar sehr, sehr schön und spannend. Ja, auch die Community, das ist ein riesiges Thema in der Kryptowelt, das mich fasziniert, ja, diese Community, die da einfach entsteht, um solche Projekte. Ich bin eher ein Freund von NFTs, die mehr Wert bringen als normale Bilder. Aha, ja.
Genau.
Das heißt, ich bin selber ja früher auch so ein bisschen im Gaming-Sektor unterwegs gewesen. Ich habe früher brutal viel World of Warcraft und solche Themen gespielt in meiner Jugend. Und da war es ja schon immer schon die ganzen Gegenstände, die du in Spielen sammelst. Ja, deine Ausrüstung, Schilder, Schwerter, ja, deine Ingame-Currency und Co. Die hast du ja selber gar nicht besitzt. Ja, das gehört alles irgendwie Blizzard oder so. Jetzt mit NFTs ändert sich diese komplette Gaming-Branche. Hier und da sträuben sich noch die großen Gaming-Player, aber es entsteht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ein riesiges Gaming-Movement, wo du die gleichen Spiele hast, auch AAA-Games, mega geile Sachen in der Pipeline. Ich muss dir mal Illuvium anschauen, es ist einfach crazy, was sie da bauen. Du besitzt aber jegliche Gegenstände in diesem Game als NFT in deiner Wallet. Du kannst die mit anderen tauschen. Du kannst die auf einem Marketplace verkaufen. Das ermöglicht ein riesiges neues Feld. Und das finde ich meiner Meinung nach deutlich spannender, als irgendein Bored Ape zu besitzen. Sondern ich finde eben diese Technologie, wie ich auch bei Krypto schon immer überwiegend die Technologie spannend fand und jetzt nicht irgendwie einen Dogecoin, genau, oder einen Bitcoin oder, sondern immer mir angeguckt habe, was kann ich damit bauen? Ja, diese DeFi-Welt habe ich ja total mitgenommen in den letzten Jahren, was sehr spannend war. Natürlich für mich auch finanziell ganz, ganz klar, aber einfach das zu beobachten, ja, diese permissionless finance structure, die da entsteht, dass jeder bauen kann ohne Restrictions, fand ich unglaublich spannend. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch in der Gaming-Branche. Vor allem dieses Jahr wird sehr, sehr, sehr wertvoll, was NFTs angeht.
Mhm. Ja, das ist genau dort, wo ich eben auch zum ersten Mal verstanden habe, wo das Potenzial ist, mit diesen Perks, die an so ein NFT gebunden sind, also in der Offline-Welt auch, dass wenn jetzt zum Beispiel du irgendein NFT von einem Künstler besitzt, also der Künstler, der vorher bei Spotify irgendwie einen halben Cent für 1000 Listens gekriegt hat, der kriegt jetzt halt direkt den Support von den Leuten, von den Fans, und dieser NFT, den du dann hast, der macht dich dann eligible für irgendein Konzert oder für irgendeinen speziellen Perk. Und was zum Beispiel Sam Harris jetzt initiiert hat, das fand ich auch sehr spannend, der macht so eine Kampagne, dass wenn du 10% deines Net-Incomes vor Steuern spendest, also philanthropisch weitergibst, dann kriegst du einen Waking Up oder einen Sam Harris Token und hast dann eben auch dort wieder so ganz spezielle Perks, um mit ihm in Kontakt zu treten. Und ich jetzt als großer Sam Harris Fan würde jetzt sagen, boah, hey, das ist eigentlich eine gute Idee. Also erstens mal 10% meines Einkommens für eine gute Sache wegzugeben, das ist eh schon mal gut. Und dann gleichzeitig noch näher an ihm dran zu sein und noch mehr in dieser Welt zu sein. Das ist ja, also dort sehe ich so ein Riesenpotenzial, jetzt nicht irgendwie ein NFT zu kaufen, sondern selbst mit dieser Technologie zu arbeiten. Ja.
100%, ja. Und gerade so dieses Thema, wir müssen ja auch immer über Mass Adoption reden. Und ich glaube, gerade Gaming, die Gaming-Industrie wird für NFTs nochmal eine ganz breite Mass Adoption bringen, weil Gamer grundsätzlich offener sind für digitale Güter. Ja, der Makrotrend auch hier, wir haben ja auch über Cannabis-Makrotrends gesprochen. Was ich hier sehe, ist, dass die junge Generation, die quasi noch jünger ist als wir beide, immer mehr digitalen Gütern einen Wert beimisst. Wenn ich meine Mutter frage und sage, hey, was würdest du für dieses JPEG bezahlen? Die weiß jetzt mal gar nicht, was ein JPEG ist, und sagt, ich würde wahrscheinlich keinen einzigen Cent dafür bezahlen. Und ich habe mir heute Morgen, weiß ich nicht, für 5 Ethereum irgendwie einen Stoned Ape gekauft, ja, weil es irgendwie so ein Fork ist, irgendwie von den Bored Apes. was total crazy ist, ja, aber ich bemesse auch digitalen Gütern einen Wert bei. Und das ist ja auch der einer der Makro-Driver auch hinter Cryptocurrencies, ja. Also wir glauben ja daran, dass ein Ethereum, weiß ich nicht, heute bei $2,800 steht oder so und das auch diesen Wert hat letztendlich. Und was ist schon wert, ja? Die Diskussion kann man da natürlich auch aufmachen. Warum ist 5 Euro 5 Euro wert? Weil wir alle dran glauben, dass diese 5 Euro 5 Euro wert sind. Punkt.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die du dir selbst stellen kannst. Siehst du dich in den nächsten Jahren mehr in der Digital World oder nicht? Also deswegen ist es für mich jetzt auch aktuell noch gar nicht so interessant, weil wenn ich zum Beispiel daran denke, dass es jetzt Leute gibt, die dann irgendwann im Metaverse ihre Wohnung haben und dort mit ihren ganzen NFTs flexen können, so im Sinne von, schau mal, was ich bei mir alles habe. Ich verstehe schon, wie dieser Gedanke sehr reizvoll sein kann, aber ich sehe mich eher in der Offline-Welt und vielleicht bin ich schon zu alt, vielleicht bin ich zu schnell alt geworden, ich weiß nicht. aber deswegen, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum einfach viele Leute da komplett abschalten. Also eben Joe Rogan, der da konfrontiert wird, der dann sagt, hey, ganz ehrlich, selbst wenn ich damit Geld verdienen könnte, das ist mir einfach irgendwie, das ist mir nicht wichtig genug, oder? Und das ist ja auch total fair dann.
Total, total. Ja, also du hast es sehr, sehr schön beschrieben. Ich bin auch jemand, der natürlich, ich arbeite ja schon seit 9 Jahren remote, ja. Das heißt, ich bin den ganzen Tag irgendwie in meinem eigenen Metaverse aktiv und sehe da auch viele, viele spannende Vorteile. Aber auf der anderen Seite zieht es mich auch seit einem Jahr in dieser noch mehr wieder raus in die Natur. Ja, ich hole mir jetzt irgendwie einen alten Land Rover und gehe irgendwie 4x4 in den Matsch und Co., weil ich einfach diese Connection irgendwie gefühlt verliere zu der echten Welt. Ich meine, wir beide sind ohne Handy, ohne Internet aufgewachsen. Die Generation, die jetzt irgendwie 12, 13 ist oder so, die haben alle irgendwie, die wachsen mit ihrem Smartphone auf und wir fragen uns ja immer, Metaverse, wann kommt das Metaverse? Das Metaverse ist heute schon da. Ja, wenn ich meinen Laptop aufmache, ist das ein Metaverse. Wenn ich mein iPhone, irgendwelche Apps aufmache, ist das ein Metaverse. Ja, die ganzen Social-Media-Themen sind Metaverse, ja, wo wir uns gegenseitig flexen, wie du es so schön gesagt hast, ja, mit irgendwie noch mehr Likes und coolen Bildern und Co. Aber das ist halt eine neue Generation. Ja, da kann man jetzt natürlich auch drüber diskutieren, ist es gut, ist es schlecht. Aber ich finde es einfach ein unglaublich spannendes Thema, weil es sehr disruptiv ist oder sehr disruptiv werden kann. Sehr viel Parallelen auch zu Cannabis tatsächlich hat, ja, was ich auch sehr spannend finde. Darum sind das irgendwie so meine Main Topics, ja, Cannabis und Krypto tatsächlich. Aber wie gesagt, so viel zum Thema.
Bleibt spannend.
NFTs, ja.
Ja, geil, Mann. Also ich habe auf jeden Fall nochmal so ein bisschen was rausgehört, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe. Es ist einfach wirklich auch in diesem Gaming-Bereich wahrscheinlich, das ist sowieso ein Bereich, den ich überhaupt nicht mehr greifen kann, da bin ich komplett raus. Aber ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass wir auf einer wahrscheinlich noch nie dagewesenen Zeitepoche leben, wo einfach sich alles viel schneller verändert als je zuvor. Also das ist auch so etwas, was ich jetzt merke, obwohl ich in dieser Tag-zu-Tag-Welt lebe, kann ich immer wieder rauszoomen und realisieren, hey, ein Billionär, also jemand, der Milliarden auf seinem Konto hatte 2005 sowas unmöglich. So, diese Technologie konnte er noch gar nicht haben. Und jetzt hat das einfach jeder, der nicht gerade in Armut lebt, hat ein Smartphone. Und das ist einfach so krank, was jetzt die letzten Jahre passiert ist. Und deswegen, wenn ich dann eben so Leute wie Christian Angermeier auch zuhöre, dann glaube ich schon, dass es so eine Acceleration ist, die zu also unvorstellbaren Sachen jetzt noch führen könnte, die nächsten 30 Jahre, total. So 50 Jahre, was auch immer. Ja.
Total, wenn man das über das ganze Thema Longevity spricht und Co., wo Christian auch ja viel drin macht. Ich habe letztens einen Podcast von ihm gehört, da sagt er auch, sein Ziel besteht gerade darin, die nächsten 20 Jahre nicht zu sterben, nicht an Krebs zu erkranken und so weiter und so fort, weil dann so viel spannende Technologie oder Medikamente auf dieser Welt sein werden, dass du mit jedem Jahr, mit dem du lebst, wahrscheinlich 2-3 Jahre weiter geschenkt bekommst, weil einfach die Entwicklung so weit schon ist. Und ich meine, ich bin jetzt 31, bald 32 und 20 Jahre ist sehr, sehr lange, ja, so, und das ist schon sehr abgefahren, sich mit diesen ganzen Themen irgendwie zu beschäftigen und auch mit den Vorreitern, die halt auch teilweise abgestraft werden, für verrückt erklärt werden, ja, als ich vor 8 Jahren oder 7 Jahren eine Remote E-Commerce Company aufbauen wollte, Solid Mind, haben alle gesagt, das geht gar nicht, ja, wie willst du denn virtuell eine E-Commerce Company aufbauen? Heute sind wir, glaube ich, der Beweis, dass es sehr, sehr gut funktioniert, auch in Deutschland, aber ja, das ist ja das auch, was Persönlichkeiten wie mir halt auch unglaublich spannend macht, ja, in die Zukunft zu gucken und zu schauen, wie kann ich diese unrealistisch klingenden Visionen dann auch Realität werden zu lassen. Einer meiner Core-Driver irgendwie in mir drin.
Merkt man auf jeden Fall. Und das macht es auch so spannend, mit dir zu sprechen.
Danke, Michael.
Deswegen sage ich danke für das geile Gespräch,
Lars. Danke dir, mein Lieber. Sehr, sehr gerne wieder.
Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslife.com/newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive, geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, chainlesslife.com/newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.